Frisches Kapital für Startups. Über 27 Milliarden Dollar fließen ins KI-Geschäft im zweiten Quartal. Tesla überrascht. Die Auslieferungszahlen übertreffen die Erwartungen. Ist die Elektroautoflaute vorbei? Und Chevron-Doktrin auf der Kippe. Droht US-Unternehmen jetzt eine teure Rechnung? Das ist der Valley Talk, der neue Podcast der Vivo, und der kommt direkt aus Kalifornien, genauer aus der Bay Area oder noch genauer dem Silicon Valley, dem Techniktal. Hört sich irgendwie komisch an.
Valley Talk, der Tech-Podcast aus dem Silicon Valley. Mit Matthias Hohensee, Olaf Groth und Markus Schuler.
Heute sind wir nur zu zweit. Olaf Groth tingelt auf KI-Konferenzen in China rum. Wir sind gespannt, was er uns dazu das nächste Mal erzählen kann. Vor ein paar Monaten, Matthias, hat man hier noch mit Sorge auf die Tech-Branche geschaut. Das Analysehaus PitchBook hat jetzt gerade seine vierteljährliche Studie über Wagniskapitalinvestitionen veröffentlicht, und die hat uns gelinde gesagt überrascht.
Ja, Markus, in der Tat. Ne? Noch vor kurzem herrschte ja Trübsal bei vielen Tech-Startups. Die mussten Leute entlassen, Budget kürzen, konnten keine neuen Mitarbeiter einstellen. Und ein neuer sogenannter Winter im Funding wurde vorhergesagt, nachdem Jungunternehmen in der Pandemie, du erinnerst dich, förmlich mit Kapital geflutet wurden. Und tatsächlich, vor allem nach der Pleite der Silicon Valley Bank, konzentrierten sich dann viele Geldgeber wieder auf ihre wichtigsten Investments. Die Investitionen wurden zurückgeschraubt, aber nun ist anscheinend ein Tauwetter im Gang. Von April bis Juni, so hat PitchBook ermittelt, wurde die größte Summe seit 2 Jahren investiert. Insgesamt fast 57 Milliarden Dollar an Venture Capital für Nordamerika. Das ist immerhin über 50% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Da waren es ungefähr 37,4 Milliarden Dollar.
Rhetorische Frage, Matthias. In welche Bereiche wurde das meiste Geld investiert? In KI vermutlich, oder?
Ja, Markus, Volltreffer. Ja, rund die Hälfte der Summe, also 27 Milliarden Dollar, floss in KI-Startups. Es sind natürlich wieder einige Ausreißer. xAI von Elon Musk gelang es ja gleich 6 Milliarden Dollar einzusammeln. Also sicherlich ein Rekord. CoreWeave bekam 8,6 Milliarden Dollar, ScaleAI 1 Milliarde Dollar, AlphaSense aus New York ungefähr 650 Millionen Dollar. Aber das ist schon überraschend, weil auch im Silicon Valley schon gemunkelt wurde, dass auch bei KI wieder so ein bisschen, wie soll man sagen, dass sich
Konsolidierung?
Dass sich die Großen da wieder ein bisschen zurückhalten, weil es, oder nicht nur die Großen, die Wagnisfinanzierer sich ein bisschen zurückhalten, weil es eben schwer ist, mit Unternehmen wie Microsoft, Google oder Amazon in dem Bereich konkurrieren zu können. Mhm. Die haben ja wiederum den Vorteil, dass sie Rechenleistung als Investment mitbringen, was gleichzeitig deren Umsätze in Cloud Computing steigert.
Lass uns noch kurz nach Europa schauen. Wie sieht's dort mit dem Funding von Startups aus? Haben die Gründerinnen und Gründer dort ähnlich profitiert oder zeigt sich hier wieder mal die eher zurückhaltende Position europäischer Wagniskapitalgeber?
Ja, Europa hat, das ist leider so konstant über viele Jahre, hat nur etwa ein Drittel der Summe im zweiten Quartal erhalten, die nach Nordamerika floss, rund 17,4 Milliarden Dollar. Aber auch hier gab es einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Da waren es 15,8 Milliarden Dollar. Und auch in Europa fließt doch viel in KI. Ein Beispiel ist Mistral AI aus Paris. Die haben im Juni gerade 600 Millionen Euro eingesammelt, entwickeln ein großes Sprachmodell, das mehr kosteneffektiv sein soll. Dann gibt es ein Unternehmen namens Cognigy aus Düsseldorf. Die bekamen rund 100 Millionen Dollar. Die entwickeln KI-Agenten für Kundenservices, unter anderem für Lufthansa, Mercedes-Benz und Toyota. Mhm. Ansonsten sind die Summen kleiner. Es ist etwa Compredict aus Darmstadt, hatte ich gesehen, die virtuelle Sensoren für autonomes Fahren entwickeln und 15 Millionen Euro erhalten haben. Und das Datenanalyse-Startup Privev aus dem schönen Wien hat immerhin 63 Millionen Euro bekommen. Weltweit ist es jedoch ein Problem für Investoren, auch einen Exit hinzubekommen. Es gibt sehr viele Startups, die in einem schwierigen Umfeld ein eher bescheidenes Wachstum aufweisen, gerade auch in Europa. In Nordamerika haben die Exit-Summen zwar wieder zugenommen, rund 23,7 Milliarden Dollar im zweiten Quartal laut PitchBook, gegenüber gerade mal 7 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Aber im zweiten Quartal 2021, also dem Pandemieboom, den wir vorhin schon mal erwähnt waren, waren es bei dem Exit auch schon mal 187 Milliarden Dollar. Ja, in Europa waren es beim Exit im zweiten Quartal gerade mal 1,9 Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal 2021, also wieder Pandemie, waren es über 30 Milliarden Dollar. Also schon große Unterschiede.
Und sag mal, Matthias, das dürfte doch dann sicherlich auch Auswirkungen auf die Wagniskapitalgeber haben, oder?
Ja, wenn es mit den Exits hapert, ist es natürlich schwer, frisches Kapital einzusammeln. Na, sie müssen also ihre Geldgeber stärker umwerben und das zeigt sich auch in den Zahlen. Also im ersten Halbjahr wurden nur ungefähr 39 Milliarden Dollar für neue Investitionen in Nordamerika eingesammelt und 7 Milliarden, Milliarden Dollar davon allein auf ein Unternehmen, Andreessen Horowitz. Und in Europa, da zeigt sich auch wieder mal diese immer nur ein Drittel, ne, sind es bislang nur 10,3 Milliarden Dollar.
Und wenn man beide große Märkte vergleicht, dann sind die von der Einwohnerzahl zumindest ähnlich groß. Das verwundert dann schon, dass dort weniger passiert. Was bedeutet das eigentlich für die kommenden Monate? Du hast gerade gesagt, dass es selbst für US Venture Capitalists schwierig ist, frisches Geld einzusammeln. Lässt sich daraus vielleicht sogar wieder ein mittelfristiger Trend ablesen, der nach unten zeigt? Was glaubst du?
Ja, ist immer schwer zu sagen. Also die Kapitalgeber, die haben noch sehr viel Kapital in Reserve, das sogenannte Dry Powder. Aber mittelfristig könnte es runtergehen, besonders wenn es erste Pleiten auch bei dem Hoffnungsträger KI-Startups gibt, weil eben einige Startups die hohen Kosten für Rechenleistung nicht mehr stemmen können oder aber die Kunden eben nicht so viel bezahlen wollen. Aber das ist eine schwierige Vorhersage. Es kommen ja immer wieder unvorhergesehene Ereignisse, siehe einfach ChatGPT, mit deren Erfolg ja niemand so richtig gerechnet hatte und die natürlich wieder viel im Markt verändern können. Insofern ist es sehr, sehr schwer, dort eine Aussage zu treffen. Ja.
Okay, neues Thema. Tesla hat uns überrascht und zwar positiv. Analysten haben nämlich ein schlechtes zweites Quartal erwartet. Der Grund, die Verkäufe sind im ersten Quartal eingebrochen und dann sagen natürlich die Analysten, naja, wir gucken uns auch die anderen Elektroautounternehmen an und dort geht es auch nach unten. Also da dürfte das zweite Quartal vermutlich schlecht ausfallen, doch es kam alles ganz, ganz anders.
Ja, genauer gesagt hat Tesla, ich muss mal gucken, die genaue Zahl, also 443.956 Teslas im zweiten Quartal ausgeliefert. Das sind zwar rund 5% weniger als im zweiten Quartal 2023, aber eben die Analysten hatten weit weniger erwartet, zwischen 30.000 und 60.000 Fahrzeugen weniger und hatten natürlich ihre Prognosen entsprechend angepasst. Dadurch jetzt diese Überraschung. Und mehr noch, was positiv ist, Tesla hat im zweiten Quartal weniger Fahrzeuge produziert, als es ausgeliefert hat. Was also bedeutet, dass Überbestände abgebaut worden sind. Und das führte dann auch gleich dazu, dass die Aktie wieder abging. Tesla konnte also in der vergangenen Woche mindestens 150 Milliarden Dollar beim Börsenwert wieder zulegen. Und das hat natürlich Musk jetzt schon wieder Oberwasser gegeben. Er drohte schon über seinen hauseigenen Nachrichtendienst X, dass die Shortseller da bald vernichtet werden, wenn sie weiter gegen Tesla wetten.
Das ist schon manchmal ganz schön verrückt, wenn man diesen Aktienkurs von Tesla verfolgt, Matthias, weil der kann ganz schnell nach oben, aber auch ganz schnell nach unten gehen. Und vieles ist eben von diesen Nachrichten abhängig, die Elon Musk da von sich gibt. Und er hat in den USA einen unglaublich nach wie vor noch großen Fanclub.
Ja, das gibt ja den Nobelpreisträger, Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Schiller, der hat diesen Begriff von Narrative Economics geprägt. Also wer am besten erzählen kann und gute Stories verbreiten und dem die Leute glauben, der kann das auch am Aktienmarkt ummünzen. Und Elon Musk ist halt ein Meister in dem Bereich, dort Erwartungen zu wecken. Na, es ist ja nicht nur jetzt das doch bessere Quartal, als man vorhergesehen hatte, sondern auch wieder neue Sachen wie sein Optimus-Roboter oder auch sein Robotaxi, was er bald vorstellen will, was natürlich wieder für Fantasie sorgt bei den Anlegern. Also da ist er wirklich meisterhaft dabei. Und aber es führt eben auch dazu, dass diese Aktie immer so hoch und runter geht. sehr volatil ist, ja.
Ja. Sag mal, der Elektroautomarkt scheint also wieder im Aufwind zu sein oder täuscht es?
Naja, einige Analysten glauben das, also zumindest bei Tesla. Allgemein ist der Markt aber durchwachsen. Ne? Wir hatten ja schon auch darüber geredet in einer Folge, dass die Kosten für Autos sehr hoch sind und natürlich dann auch die Kosten für Autokredite momentan doch viel höher sind wegen der Zinspolitik der Fed. Allerdings haben die Verkäufe für Elektroautos auch im allgemeinen Markt wieder zugelegt. Ne? Das vor allem wegen den Preiskämpfen der Hersteller und sehr, sehr guten Leasing-Deals, zumindest hier in den USA, die inzwischen bei $200 anfangen. Das zeigt aber auch, wie wir damals schon gesagt haben in der Podcast-Folge, dass es nicht unbedingt ein Problem der Akzeptanz ist, sondern eher des Preises. Sagen wir mal jetzt, Käufer natürlich, die in Apartments leben und keinen Zugriff auf eine eigene Ladestation haben, mal außen vor gelassen. Aber es gibt ja hier in den USA viele Leute, die eben auch im eigenen Haus wohnen und die den Umstieg auf Elektroautos noch abwägen. Also ich denke mal, da ist die Akzeptanz doch höher, als man gedacht hat.
Was mir in letzter Zeit hier in den USA aufgefallen ist, Matthias, wenn man sich so die Anzeigen für Neuwagen anschaut, dann versuchen natürlich auch die Hersteller mit ihren Benzinmodellen sich gegenseitig heftig zu unterbieten. Ich habe von Toyota kürzlich wieder eine Anzeige gesehen für eine Limousine, für einen Flitzer. Ich glaube, da zahlt man $2,000 Downpayment und dann für $199 über 3 Jahre bekommt man dort ein Auto, was, glaube ich, so um die $40,000 kosten würde, wenn man es denn am Markt kauft. Also das sind zum Teil ja Preise, da wackelt, da schlackert man mit den Ohren.
Ja, es ist einfach, weil der Markt ist halt sehr, sehr zyklisch, er ist sehr, sehr schwierig und das hängt immer wirklich, gerade hier in den USA, wo ja doch sehr viele Leute von Paycheck zu Paycheck leben und nicht so hohe Rücklagen haben, hängt es wirklich davon ab, welche Finanzierungskonditionen gibt es dort? Und da sind die Hersteller momentan doch sehr großzügig oder müssen großzügig sein, um sich da im Wettbewerb durchsetzen zu lassen. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es gibt eben sehr viele Autobesitzer, die ihr Auto eben doch weit länger behalten, als das früher der Fall ist. Und die muss man natürlich dann doch mit wirklich guten Angeboten, die sie sich eben auch leisten können, dann hinter dem Ofen vorlocken. Und auch die Benzinpreise, ich weiß, man kann die mit Europa nicht vergleichen, aber hier, ich hatte gerade gestern getankt in Kalifornien, die Gallone bei mir zumindest hier $5,50. Also über $5, das ist für amerikanische Verhältnisse doch schon sehr, 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 sehr
das
teuer.
Das ist sehr happig, wobei das nicht für die gesamten USA steht. Also an der Ostküste drüben, da kannst du auch schon für $3 oder $3,50 die Gallone bekommen. Bei mir hier oben nördlich von San Francisco kostet die Gallone, wenn man bei Costco tankt, das ist so eine Art riesige Supermarktkette, da muss man Mitglied sein, damit man dort einkaufen darf, kostet die Gallone $4,65, wenn ich das richtig erinnere. Und bei dir ganz unten im Süden, das Silicon Valley, ist es immer noch mal ein bisschen teurer. Du hast gesagt, dass der Elektroautomarkt insgesamt aber dennoch angespannt bleibt und dann schaut man sich zum Beispiel Volkswagen an. Die riskieren einiges. Die haben jetzt wieder $5 Milliarden in die Hand genommen, um den Elektroautohersteller Rivian hier in Kalifornien, in Irvine sitzt der, zu unterstützen. Der hat bislang immer nur Verluste geschrieben, Matthias. Wie ist das einzuordnen? Hat man in Wolfsburg etwa zu viel Geld übrig?
Ja, das war natürlich sehr überraschend, dieser Rivian-Deal auch in der Branche, ne? Und der Hintergrund ist, dass Volkswagen seit vielen, vielen Jahren sich sehr schwer damit tut, moderne Fahrzeugsoftware zu entwickeln, die also tatsächlich einen sogenannten Software-Defined Car, so der Fachjargon, eben auch abbildet. Also quasi ein Mobiltelefon auf Rädern, bei denen die Funktionen übers Internet aktuell gehalten werden und weiterentwickelt. Und wie das geht, hat vor allem Tesla vorgemacht, die da den Standard setzen. Aber eben auch Rivian-Software bekommt gute Bewertungen. Volkswagen hatte versucht, das alles in einer eigenen Organisation namens Carrier zu bündeln, die allerdings nicht so richtig vorankommt, um es mal gelinde zu sagen. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum der Herbert Diess als Volkswagen-Chef gehen musste. Und die Idee von seinem Nachfolger Oliver Blume ist nun, mit Rivian bei Fahrzeugsoftware zu kooperieren. Also Volkswagen wird dort allein 2 Milliarden Dollar locker machen für diese Kooperation. Und damit Rivian nicht vorher das Geld ausgeht und das langfristig angelegte Projekt auch klappt, greift Volkswagen sozusagen als Vertrauensbeweis Rivian erstmal unter die Arme, wird zunächst 1 Milliarde Dollar ins Unternehmen investieren und hat später nochmal 2 Milliarden Dollar zugesagt. Und du siehst es bestimmt in deiner Neighborhood, Markus, Rivian hat ja auch sehr beliebte Autos, ein Pickup-Truck und SUV. Ne? Und,
wollte ich gerade sagen, die Rivian-Autos, die sehen wirklich im Gegensatz zu so manchem Fahrzeug von Tesla sehr schnittig aus und sind auch, so habe ich den Eindruck, hier in Kalifornien beliebt. Ich weiß gar nicht, gibt es die in Europa? Gibt es Rivian in Europa?
Also meines Wissens bislang nicht. Die wollen nach Europa kommen und momentan sind sie halt sehr stark hier mit dem US-Markt beschäftigt, wollen ja auch noch 2 neue SUVs, die haben ja ein Pickup und ein SUV und wollen noch 2 neue SUVs in den Markt bringen. Und RJ Scaringe, so der Gründer, wird als eine Art, sagen wir mal, ziviler Elon Musk bezeichnet, ne? Der hat angekündigt, dass man in diesem Jahr erstmals in die schwarzen Zahlen kommen will. Na, das wird aber nur mit Sparmaßnahmen gehen. Die sind auch gerade dabei, da die Produktionsmethoden umzustellen, um mehr effizient zu werden. Aber diese Finanzspritze und vor allem das Vertrauen von Volkswagen hilft da schon mal doch ganz immens. Und wenn du dich erinnerst, Markus, wir haben das Beispiel mit Tesla, wo damals ja, lass mich überlegen, wann das war, 2009, glaube ich, Daimler, Tesla damals unter die Arme gegriffen hat, dort 50 Millionen Dollar investiert hat und eine Kooperation vereinbart hat. Wenn es das nicht gegeben hätte, also man kann darüber streiten, aber würde es vielleicht Tesla heute nicht mehr geben.
Damals ist das, war aber Elon Musk noch nicht dabei.
Doch, der war schon dabei.
2009?
Ja.
Echt?
Ja. Da hat er, glaube ich, auch schon den Urgründer oder die beiden Urgründer schon aus dem Unternehmen geekelt. Nee, der war damals schon dabei und hatte ja schon so einen fast Tod-Moment gehabt im Dezember 2008, wo sie ja die Gehälter fast nicht zahlen konnten. Und dann doch in letzter Minute hat er noch Investoren plaffen können, indem er sagte, er hätte die Finanzierung gesichert. Und wenn sie jetzt nicht mitmachen, dann haben sie keine Chance und die haben dann trotzdem Gelder da investiert. Also hatte er das Unternehmen gerade noch mal in letzter Minute gerettet. Und dann der Deal mit Daimler war natürlich schon sehr, sehr wichtig damals für Tesla.
Hat Daimler davon profitiert?
Ja, die haben 50 Millionen investiert und haben es dann später verkauft mit einem Gewinn von ungefähr 700 Millionen Dollar. Na, also insofern könnten heute natürlich Milliarden sein, na, aber klar, na, man hat halt damals sich da, soweit ich weiß, auch im Vorstand gab es da Diskussion darüber, ob man sozusagen ein Wettbewerber, es hat sich immer klarer abgezeichnet, dass Tesla ein Wettbewerber wird, dass man den wirklich so stützen kann oder dort so beteiligt sein kann. Ja.
Ich habe nur einmal im Leben hier in den USA einen Mercedes gefahren und musste zu meinem Ärgernis feststellen, so richtig profitiert, das war ein SUV, so richtig profitiert hat Mercedes da offenbar nicht. Ich habe mich nämlich immer gefragt, wo kann ich mein iPhone in dem Fahrzeug, in der Mittelkonsole hinlegen? Da war nie ein Platz dafür da und da merkt man, dass die deutschen Autobauer da nicht dran gedacht haben. Das hat sich mittlerweile geändert. Ich habe jetzt auch ein Van von Mercedes, ein Sprinter. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Gutes Fahrzeug. Nochmal ganz kurz zurück zu Rivian, Matthias. Hat ja auch andere Investoren noch. Also wenn ich richtig erinnere, hat Ford dort Geld reingesteckt, aber auch zum Beispiel Amazon.
Ja, Ford ist mittlerweile ausgestiegen, schon im vergangenen Jahr. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch was an Rivian halten. Na, die haben also ihre Beteiligung verkauft und haben auch einen Verlust realisiert. Ich müsste jetzt nachschauen. Ich glaube, es waren über 7 Milliarden Dollar, die sie abgeschrieben haben. Amazon ist weiter investiert bei Rivian, aber so richtig zufrieden ist man mit dem Investment natürlich nicht. Das hat auch so ein bisschen in den Vorjahren die Bilanz verhagelt, weil es ja erst mit Rivian ziemlich hoch ging im Marktwert an der Börse und dann wieder mächtig runterging. Aber ich denke mal, in Seattle bei Amazon hat man das natürlich sicherlich auch mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass dort doch einer der größten Fahrzeugkonzerne der Welt dort einsteigt.
Wer baut eigentlich die Elektroautos für Amazon, die Lieferfahrzeuge, die hier in den USA unterwegs sind?
Das ist Rivian. Die sind von Rivian. Die hatten dort einen exklusiven Deal, der ist aber Ende vergangenen Jahres ausgelaufen. Also das bedeutet, dass Amazon die nicht mehr exklusiv bei Rivian ordern muss, aber eben auch, dass Rivian eben jetzt nun auch an andere interessierte Kunden liefern kann.
Ich sehe hier bei uns in der Bay Area rund um San Francisco fast nur noch die Elektroautos von Amazon Waren ausliefern. Die scheinen sehr beliebt zu sein und das scheint auch zu funktionieren.
Ja, das so. Ich habe hier bei uns in der Neighborhood sind glaube ich noch Verbrenner, aber ich denke mal, das macht schon Sinn, gerade wenn auch das Ladenetz dort gut ausgebaut ist im Silicon Valley und man dann die richtige Infrastruktur hat. Wie das dann natürlich über größere Distanzen ist, ist es eine andere Frage. Aber für die sogenannte letzte Meile sind die natürlich wirklich gut geeignet.
Und bei dir ist es natürlich auch viel bergiger, da geht es auch dauernd rauf und runter. Du lebst ja schon blickst ja meistens so herunter auf das Silicon Valley. Matthias, anderes Thema noch. Die ganze Welt hat dieser Tage gestaunt über die Entscheidung des obersten US-Verfassungsgerichts in Washington. Da ging es um die Immunität von US-Präsidenten. Zu Recht hat man da gestaunt, aber es gibt noch ein anderes Urteil der Verfassungsrichterinnen und Richter in Washington, das etwas untergegangen ist und vermutlich noch viel weitreichendere Folgen haben könnte, vor allem für die US-Wirtschaft. Es geht nämlich um die sogenannte Chevron-Doktrin. Dahinter steckt ein juristischer Präzedenzfall aus dem Jahr 1984 und der besagt, dass Gerichte den Entscheidungen von Bundesbehörden weiten Spielraum einräumen müssen, wenn der Kongress, also das Parlament in Washington, Gesetze verabschiedet, die vage oder mehrdeutig sind und manchmal können Gesetze eben auch nicht so genau sein. Und die Idee ist eigentlich eine gute, denn es gibt viele Bundesbehörden in den USA, genauso wie in Europa, wie in Deutschland, in Österreich oder der Schweiz. Die haben natürlich hervorragende Experten für alle möglichen Themen und sind eben besser qualifiziert, Richtlinien festzulegen, als jetzt zum Beispiel ein Gericht, wo Richterinnen oder Richter dann was festlegen und müssen sich darauf verlassen, dass Experten ihnen dort die richtige Auskunft geben. Matthias, gib uns mal einige Beispiele, wie die Gesetzgebung dazu bislang hier in den USA funktioniert hat. Da gibt es, glaube ich, ganz markante und plakative Fälle.
Ja, die Stellung der Bundesbehörden wurde doch in den vergangenen Jahrzehnten sehr gestärkt. Das ist natürlich immer hier umstritten, auch in den USA. Wir haben es ja hier mit dem sozusagen Kontinent zu tun, ne? Muss ich das ja vorstellen, ne? Diese Vielzahl von US-Bundesstaaten, die ja doch sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Und da war es eben so, dass doch die Stellung der Bundesbehörden so war, dass man Richtlinien auch für das gesamte Land erlassen konnte. Und Beispiele gehen also bis in die 30er Jahre zurück. Da ging es um Fair Labor Standards, also Mindestlohn- und Überstundenregelungen. Wir haben den Clean Air Act von 1970, der immer weiter ausgebaut wurde, wo die Umweltschutzbehörde EPA Regeln zur Begrenzung der Luftverschmutzung festgelegt hat. Der Affordable Care Act, der ja sehr umstritten ist, wo das Gesundheitsministerium oder die Regierung in Washington in Vorschriften zur Sicherstellung der Krankenversicherung vorschreibt, auch wenn dieses Thema natürlich hart umkämpft ist und einige US-Staaten das ein bisschen anders sehen und bestimmte Sachen dann nicht in Anspruch nehmen. Oder sagen wir mal ganz aktuell versucht ja die FTC diese sogenannten Non-Compete-Klauseln, also dass man Wettbewerbsverbote nicht verhängen darf. Das ist hier in Kalifornien schon festgeschrieben. Ne? Es darf also kein Wettbewerbsverbot geben in Verträgen, was meiner Meinung nach auch wirklich dazu beigetragen hat zur Innovation im Silicon Valley. Ne? Man kann hier sehr schnell zwischen Unternehmen hin und her wechseln. sogar an der Spitze des Unternehmens, also der inzwischen verstorbene Mark Hurd. Markus, wenn du dich erinnerst, der war ja Chef von Hewlett-Packard und konnte dann über Nacht zu Oracle wechseln, ne? Was ja mit solchen Non-Compete nie gegangen wäre. Und die FTC wollte dieses Gesetz eben landesweit festschreiben. Und da gibt es jetzt einen doch ziemlichen Kampf drum. Und mit dem Wegfallen der Chevron-Doktrin, denke ich mal, hat die FTC natürlich nun auch schlechtere Karten.
Ja, also die Verfassungsrichter haben quasi diese Doktrin abgeräumt, gesagt, nee, das gilt jetzt nicht mehr. Welche Auswirkungen dürfte die Entscheidung des Verfassungsgerichts jetzt auf die US-Wirtschaft haben?
Ja, ist interessant, weil die Chevron-Doktrin ja eigentlich vom Supreme Court selber kam, ne, in einer Entscheidung von 1984 gegen Chevron, daher auch der Name. Also ganz eindeutig, es haben sich ja viele über dieses Immunitätsurteil von Trump aufgeregt, oder nicht von Trump, von US-Präsidenten, meiner Meinung nach zu Recht. Aber diese Entscheidung dürfte also die Macht von Bundesbehörden doch sehr stark einschränken, ne? Und nicht nur das, viele Vorschriften zum Umwelt- und Verbraucherschutz könnten da abgeschwächt werden. Und das haben ja auch die Konservativen, auch gerade auch Donald Trump vor, wenn er wieder Präsident werden sollte. Das ist immer so eine ideologische Komponente, gerade bei den Konservativen. Die wollen also wieder mehr Macht vor Ort ansiedeln und nicht unbedingt sich von Washington was diktieren lassen oder vorgeben. Also darüber kann man streiten, über diesen Ansatz. Da gibt es natürlich auch gute Argumente dafür, gerade ob Regulierung jetzt gut oder schlecht ist. Aber sie gibt zumindest einen Leitfaden vor, auch für die Industrie. Und hier ist halt das Problem, wenn dann diese Leitfaden so wegfallen, gerade hier in den USA, die ja auch sehr klagewütig sind, könnte es da eine riesige Klagewelle geben, die dann auf die Gerichte zurollt. Und das wird die Unsicherheit also in vielen Branchen erhöhen, gerade jetzt auch, was jetzt den Umstieg, also weg von fossilen Brennstoffen angeht. Ich denke mal, da werden wir jetzt sehr, sehr viele Verfahren sehen.
Wer hat davon einen Vorteil? Vermutlich dann doch die eher großen Konzerne wie die Amazons oder die Energieerzeuger oder und kleinere Unternehmen oder Startups haben vermutlich keine so guten Karten, weil eben die Gerichtskosten und die Anwaltskosten so enorm hoch sind. Die können sich eine Klage dann nicht leisten, oder?
Ja, genau, Markus. Das ist halt hier leider in den USA so. Ne? Man kann wegen allem klagen, aber man muss eben auch den finanziellen Atem haben, um das durchhalten zu können. Und wir sehen das in sehr vielen Bereichen, gerade hier Startups, ne, die dann denken, besonders geschützt zu sein durch Patente, die sie haben oder durch Marken, die sie haben. Und dann feststellen, ja, theoretisch schon, aber praktisch ist es halt so, wenn ein großes Unternehmen, das sehr viel Geld hat, sich nicht daran hält, und das jahrelang herauszögert, siehe Apple beispielsweise, dann können die Unternehmen auch nichts machen. Also dann wird man dann finanziell ausgequetscht und das könnte jetzt eben auch auf viele, viele weitere Märkte zutreffen und Bereiche, dadurch, dass eben diese Chevron-Doktrin, die zumindest mal so einen Leitfaden vorgegeben hat und ohne so Regulierung landesweit, sehr stark eingeschränkt wird.
Ich erinnere mich daran, vor ein paar Tagen hat die FTC, die Handelsbehörde, zum Beispiel eine Klage gestartet gegen Adobe. Da geht es um die Kündigungsklauseln, dass bei Adobe die sehr schwer zu finden sind und man sich offenbar, zumindest hier in den USA, lange durchwursteln muss, bis man endlich sein Konto bei Adobe kündigen kann. Und oftmals ist es dann offenbar nicht der Fall, dass es so richtig funktioniert und man zahlt dann weiter oder es wird automatisch verlängert. All diese Regelungen, die könnten dann zum Teil wegfallen, weil die FTC hat bislang so bestimmte Grundregeln dafür festgelegt. Ist das richtig?
Naja, die FTC wird sich natürlich auf alle Fälle wehren. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt alles wegfallen wird, sondern es wird halt dann wahrscheinlich öfter geklagt werden oder dagegen vorgegangen werden. Was auch, muss man dazu sagen, natürlich auch bislang der Fall ist. Ne? Die FTC unter Lina Khan versucht ja doch irgendwie die Monopole, die sich hier gerade in der Tech-Branche herausbilden, eben einzuschränken und ein bisschen zu regulieren. aber eben auch nicht mit sonderlich viel Erfolg. Und wenn wir hier einen Regierungswechsel haben sollten in Washington im November, wo es ja leider momentan doch so aussieht, als ob es so kommt, denke ich mal, wird diese Regulierungsmacht noch weiter eingeschränkt werden, dann eben nicht nur durch die Chevron-Doktrin, sondern eben durch eine andere Politik, die dann gefahren werden wird.
Das war der Valley Talk für diese Woche. Das nächste Mal geht es bei uns um die Auswirkungen der US-Präsidentschaftswahl, der möglichen Kandidaten auf die Tech-Branche, auf die Industrie, auf die Finanzwelt. Das gucken wir uns mal genauer an. Dann ist auch Olaf Groth wieder mit dabei und ich fürchte, wir werden uns dazu ordentlich zoffen. Das war's für diese Woche. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.